Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink. Zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Ja, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin aufgeregt, weil morgen das Konzert ist, aber ansonsten geht's mir ganz gut.
Ja, Mensch, ich drücke die Daumen. Ihr werdet an diesem Gespräch, an dieser Einleitung also schon geahnt haben, wir haben heute Mittwoch. Das ist ein sehr früher Tag für unsere Aufnahme. Und also ich hoffe es, wie gesagt, wie es immer so ist, ich hoffe, es passiert nicht noch was in den nächsten zwei Tagen. Wie es immer so ist, stirbt wahrscheinlich jemand Großes, aber gut, die Diskussion hatten wir ja schon. Ansonsten, dadurch, dass halt Mittwoch ist, ist gar nicht so viel passiert. Also irgendwie die interessanten News passieren wahrscheinlich alle morgen und übermorgen. Aber das werden wir dann halt nächste Woche nachholen.
Das ist ja dann auch immer unser regulärer
genau,
Podcast.
Ich werde auch übrigens den Tag der Arbeit nutzen, um alles nachzuholen, was hier jetzt noch liegt von diesem Podcast. Ich habe den letzten paar Wochen etwas vernachlässigt, was aber halt natürlich auch mit allen möglichen Dingen zusammenhängt. Aber vor allen Dingen auch, ich war am Sonntag am Schneiden und war schon super spät mit dem Schneiden. Es war schon irgendwie halb zwölf und ich war aber fast fertig. Mir fehlten noch so 15 Minuten oder so und ich hatte auch alles zwischengespeichert und plötzlich hatte ich diesen klassischen Bluescreen auf dem PC, also ein außerordentlicher Systemfehler, wo ja das System dann wieder von alleine quasi hochbootet. Und das ist normalerweise kein Problem. Das passiert jetzt, weil das ist ein altes Notebook, das gibt auch bald den Geist auf. Also das hat jetzt immer mehr diese Bluescreen-Aussetzer. Das ist echt nervig. Auf jeden Fall habe ich dann noch gedacht, naja, es kann ja nichts passieren. Ich habe ja alles zwischengespeichert. Und dann guckte ich, nachdem es wieder hochgefahren war, in meinen Ordner und es war keine einzige Backup-Datei da. Also ich weiß nicht, was passiert ist bei diesem außerordentlichen Systemfehler, aber es hat dazu geführt, dass meine Backup-Dateien weg waren. Das heißt, ich habe auch nichts, also normalerweise hat er zweifache Backup-Dateien. Einmal die geschnittenen Spuren dann und einmal die Originalspur. Beziehungsweise so eine Art Zwischen, also der speichert selbstständig noch so eine Art Zwischenspur und da hätte man im Notfall immer noch drauf zurückgreifen können, die waren beide nicht da. Ich hätte schreien können, also wie gesagt, wir hatten dann halb zwölf und das war ja auch so eine Folge, die über eine Stunde lang war. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht die Energie, ich setze mich jetzt, weil es war klar, ich muss alles nochmal von vorne schneiden, war ja alles weg und ich schaffe es nicht.
Ja, dann lieber nochmal.
Ich hab's dann, ich wollte es Dienstag fertig machen, aber jetzt war es diese Woche so blöd, ich hatte jetzt gerade bis heute, hatte ich mehrere Arzttermine und nach diesen Arztterminen war ich dann ehrlich gesagt auch ziemlich platt und hab's dann nicht geschafft, mich zu überwinden, mich nochmal hinzusetzen. Heute Morgen hatte ich jetzt noch einen Zahnarzttermin, aber zwei Füllungen auch erledigt und wie gesagt, also aller spätestens am Freitag habe ich das alles weggearbeitet, weil der Tag der Arbeit passt ja auch.
ist ein Feiertag.
Ja, aber ich versuche heute Abend noch ein bisschen was zu machen, wobei ich dir sagen muss, ich bin so müde. Ich habe so schlecht geschlafen, ich habe heute Nacht insgesamt nur irgendwie 4 Stunden oder so geschlafen, das war allzu kurz. Manchmal hat man das so. Ich habe das immer, wenn Vollmond ist und so. Und eigentlich ist mir auch aufgefallen, ich möchte mal eine Sache kurz hier sagen. Und zwar, immer wenn ich hier bin mit dir, jammer ich. Ich möchte sagen, mal so allgemein, grundsätzlich geht es mir gut. Ich bin zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit meiner Entscheidung. Natürlich gibt es Tage, die sind anstrengender und andere Tage, die sind weniger anstrengend. Diese Woche ist einfach eine anstrengende Woche, weil, wie gesagt, ich Arzttermine habe. Aber weil ich auch diese Woche einfach alles super schlecht vertrage, was mit Essen irgendwie zu tun hat. Also diese Woche ist ätzend. Aber letzte Woche war super dafür, was das Essen anging. Also wie gesagt, das geht gerade so ein bisschen hoch und runter. Und natürlich jammere ich dann, ja. Aber grundsätzlich bin ich mit der Entscheidung zufrieden und bin auch zufrieden, wie das Ganze läuft. Und auch wenn, ich möchte das nur einmal kurz für alle sagen, weil ich ganz niedliche und wirklich sehr, sehr liebe Reaktionen da draußen bekommen habe und dann immer so gedacht habe, oh mein Gott, hoffentlich denken die jetzt nicht, dass ich irgendwie verzweifelt bin oder oder total grumpy oder so, weil ich halt immer, wenn ich hierher komme, mich beschwere.
Also ich finde es schön, halt, dass wir so einen Raum aufgemacht haben. Ja. In dem du dich auch beschweren kannst.
Das ist doch ja, natürlich. Das ist ein Safe Space, ich weiß. Also das grundsätzlich mal zu mir. Gibt es bei dir denn also sonst noch irgendwas Neues? Ich meine, gut, du hast jetzt bald die Chorvorführung. Wahrscheinlich hat sich darum bis deine bisherige Woche gedreht, oder? Um üben und machen und tun und...
Ja, diese Woche ist irgendwie voll. Ich hatte Parteisachen zu tun, Generalprobe, heute Aufnahme, morgen Konzert.
Bisschen Arbeit
Freitag.
Noch vielleicht, genau.
Genau. Arbeiten dazwischen dann auch und Freitag falle ich dann in den Garten und ins Loch wahrscheinlich.
Ja, verdientermaßen ja dann auch. Hattest du irgendwie trotzdem eine Empfehlung für uns? Aber ich meine, Zeit, was dann zu gucken oder zu hören, hattest du wahrscheinlich dann gar nicht.
Hatte ich sogar.
Ich wollte sagen, außer du hörst es wie ich am Abend zum Einschlafen, da ist immer 50-50, ob ich es schaffe, es weiterzuhören oder nicht.
Nee, nicht zu hören, sondern tatsächlich zu gucken. Ja. Zum einen habe ich festgestellt und auch gleich wieder leidenschaftlich angefangen zu gucken, dass die neue Staffel Top Chef jetzt schon eine Zeit lang läuft.
Ja.
Die ist diesmal in den Carolinas, also in North und South Carolina. Und ja, ich hatte schon wieder völlig vergessen, dass das ja jetzt Kirsten macht und Kirsten oder Kristen, ich vergesse mal, wie sie heißt.
Kristen, glaube ich.
Ja. Und war wieder völlig begeistert davon, wie cool sie das moderiert. Ich war etwas entsetzt über Joe Calicchio?
Der mit der Glatze?
Ja, genau.
Ja, ich glaube Joe. Aber frag mich nie, wer mit Nachnamen heißt, ja.
Weil der irgendwie so ausgezehrt aussieht. Ja. Verglichen
ich
mit
sage nur
Jahr.
Ozempic, nein, Entschuldigung. Ja. Es ist total fies, aber ganz ehrlich,
das
mittlerweile,
war genau
genauso wie es Magerface gibt, wenn man sich so die ganzen Schönheits-OPs der ganzen Magerdamen anguckt, genauso gibt es aber mittlerweile auch ein Ozempic-Face. Das klingt jetzt echt fies, aber weißt du, bei wem ich es auch ganz krass finde? Ryan Seacrest. Ich habe den gesehen, der moderiert hier American Idol zum Beispiel, der moderiert noch viele andere Dinge, aber das ist das, was ich gucke. Und der kam raus und zum American Idol, ich habe echt einen Schreck gekriegt, ich dachte, oh mein Gott, ist der krank. Der war so ausgezehrt, so eingefallene Wangen und so. Und ich weiß nicht, die denken dann vielleicht, die müssen einfach Gewicht verlieren oder fühlen sich dann vielleicht auch selbst
aber
besser.
Aber doch nicht in der Ess-Sendung, das verstehe ich halt nicht.
Ja,
du
ich weiß nicht. Aber ich meine, du musst ja nicht dick sein, um Essen zu genießen.
Nein, nicht, so meine ich das aber nicht. Aber von allem, was ich so an Nebenwirkungen gehört habe, was so einhergeht mit Ozempic, bis hin dazu, dass man...
Appetitlosigkeit vor allen Dingen, ja.
Ja, also wieso? Als Koch und Juror einer Kochsendung macht man das, wenn es so ist. War aber auch meine Vermutung, ja.
Ja, also ich meine, es sind jetzt natürlich böse Unterstellungen von unserer Seite, aber es gibt so ein, also guckt euch das mal an. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal wieder eine von diesen, wir müssen eine Sendung füllen machen, suchen wir uns mal Celebrities raus, von denen wir sicher sind, dass sie ein Ozempic-Face haben. Oh Gott, nein.
Ich will das
Political
ja auch nicht
klocken.
Es fällt einem nur so auf, dass es sich zu so einem totalen Trend entwickelt hat. Und manchmal erschreckt man sich wirklich, ja.
Ich muss ja aber auch sagen, also ich muss zum Beispiel sagen, ich habe ja 2 Wochen lang, als ich in der Klinik war, eine Spritze bekommen. Ich habe nicht Ozempic gekriegt, sondern Mounjaro. Das geht an 2 Rezeptoren. Ozempic geht nur an 1 Rezeptor im Körper. Und es gibt tatsächlich noch ein drittes Medikament, das geht an 3 Rezeptoren. Und das ist aber noch nicht, aber das ist in der klinischen Studie, soweit ich weiß, nur und noch nicht draußen, aber das ist das nächste, was dann das große Ding sein wird. Und wie gesagt, also ich hatte Mounjaro. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat wahnsinnig geholfen. Ich hätte das nicht gedacht. Alles, was man an Wirkung dem Ganzen nachsagt, war genauso bei mir. Ich hatte überhaupt keinen Hunger. Also das war ja auch meine größte Sorge, dass ich in den 3 Wochen vor der OP, wo ich das Gewicht ja dann verlieren musste für die OP, dass ich einfach die Wände hochgehe und in den Bettkasten beiße, weil ich so einen Hunger habe. Und ich hatte gar keinen Hunger. Das war echt unglaublich. Und das kam halt von der Spritze. Und was natürlich von der Spritze wahrscheinlich auch kam, vermute ich, der wird ja dein Grundumsatz im Körper wird ja einfach nach oben gejagt. Also der arbeitet ja einfach und verbrennt dadurch auch Fette und so weiter. Und das hat, glaube ich, viel mehr ausgemacht, als ich jetzt, also jetzt im Nachhinein sehe ich, dass es viel mehr ausgemacht hat bei der Abnahme im Vorfeld, als ich das vermutet habe, weil ich jetzt natürlich hinterher sehe, wo ich das nicht mehr nehme, die Spritze, dass es nicht mehr so viel und so schnell geht. Auf der anderen Seite, da ich meine, es ist ja jetzt genug, da was runter muss, ich darf mich insofern nicht beschweren, ich hatte jetzt 2 Wochen, wo es relativ still stand und normalerweise hast du so einen Stillstand eigentlich erst nach 4 bis 6 Monaten und nicht schon nach 4 Wochen. Was man aber auch dabei nicht vergessen darf ist, mein Körper ist jetzt genau auf diesem Stand, wo er sich daran gewöhnt hat, dass das Wenige, was er kriegt, das Neue normal ist. Das heißt, vorher war es zu wenig. Da hast du abgenommen. Jetzt hat er verstanden, es ist nicht zu wenig, das ist quasi mein neues Normal und deswegen muss ich ab jetzt arbeiten. Also ab jetzt geht es dann über Bewegung und den ganzen Kram, das was alles nicht so viel Spaß macht. Und Und
man sagt ja, irgendwann fängt es an, Spaß zu machen.
Ja, genau, aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich ja auch wirklich, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ich meine, ich habe bisher 47 Kilo verloren. Das ist viel, viel Holz. Davon alleine 35 vor der OP tatsächlich, als ich eben auf der Abnehmspritze war. Aber auch dazu muss man sagen, in Kombination mit Bewegung und 900 Kilokalorien am Tag. Also es war nicht alleine die Spritze. Aber das war schon sehr, sehr viel. Es war enorm viel. Also irgendwann gegen Ende meinte die eine Schwester, ich sei ja auch Thema, ich wäre ja auch Gesprächsstoff im Schwesternzimmer. Und ich so, oh mein Gott, hoffentlich nicht sowas wie, ja, die anstrengende Patientin von Zimmer 239. Und die hat gelacht und meinte, nee, nee, weil sie so viel abgenommen haben. Ich so, ja, okay. Na, und aber was ich sagen wollte, war, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil andere Leute nehmen halt mit ihrer OP insgesamt 47 Kilo ab, weißt du? Und ich habe halt schon im Vorfeld quasi so viel verloren. Und deswegen kann ich verstehen, dass der Körper jetzt einfach mal sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Pause, ein oder zwei Wochen, und dann sehen wir mal zu, wie es weitergeht. Und es ist ja auch total bescheuert, weil natürlich ist in erster Linie das Gewicht der Maßstab, an dem man Dinge festmacht. Aber eigentlich ist das ja nicht das Ziel, das ich habe, sondern mein Ziel ist ja eigentlich, dass der Alltag besser funktioniert, dass die Bewegung besser funktioniert, dass ich mehr Luft habe. Und das ist auch schon so. Das ist natürlich immer noch nicht auf dem Stand, den ich gerne hätte, aber ich merke einen sehr, sehr deutlichen Unterschied. Und deswegen ist es also auch echt positiv. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem ein großer Berg, der da vor allem ist. Man muss dazu auch sagen, die Leute, die dann insgesamt 47, 50, 60 Kilo verlieren, was echt auch schon viel ist, die haben natürlich aber als Ausgangsgewicht dann auch 140, 130. Das ist ja nochmal was ganz anderes, weißt du? Aber aber also wie gesagt, mir geht's gut und, und ich jammer halt einfach mal ein bisschen hier. So, Punkt.
Die andere Empfehlung, die ich habe, ich habe gerade die ersten beiden Staffeln von, oh Gott, mein Hirn. Warte, gleich fällt es mir ein.
Ja. Oder du erzählst mir, worum es geht, und ich sag dir, wie es heißt.
Die Parodie-Serie.
Von der Sportserie mit Kate Hudson.
Nein, wir reden von der Comedy-Serie mit Lisa Kudrow, von der es gerade die dritte Staffel
gibt.
Das Comeback, danke schön. The Comeback. Da habe ich die ersten beiden Staffeln nochmal gesehen. In Vorbereitung darauf, dann vielleicht die dritte zu gucken. Und dieses Mal habe ich sie auch durchgeschafft. Ich habe mir die schon mal gekauft, tatsächlich im Play Store vor ein paar Jahren, und habe sie nicht ganz durchgeschafft. Es war auch dieses Mal wirklich wieder schwer, weil das halt Cringe-Comedy ist.
Ich weiß, ja.
Und mir das sehr schwer fällt, mir das anzugucken. Andererseits ist es einfach dieses schauspielerische Talent von Lisa Kudrow, an dem man sich so extrem erfreuen und hochziehen kann. Und ja, die ist einfach super cool geschrieben. Und es ist, also ich habe sie jetzt die ersten beiden Staffeln geguckt, weil gerade die dritte Staffel rausgekommen ist. Die ist jetzt wieder ungefähr 10 Jahre nach der zweiten Staffel, glaube ich. Und die zweite Staffel war schon 10 Jahre nach der ersten Staffel. Also man kann die tatsächlich auch ganz gut gucken, wahrscheinlich, um zu sehen, wie sich Lisa Kudrow so entwickelt hat, die ja ursprünglich Phoebe auf Friends gespielt hat, in Friends. Und The Comeback ist halt so eine Reality-Serie, also soll eine Reality-Serie sein. Man sieht so die rohen Aufnahmen einer Reality-Serie noch vor dem Schnitt über eine Schauspielerin, die eben früher mal ganz erfolgreich in einer Sitcom war. Also da spielt sie so ein bisschen sich selber als Ex-Friends-Mitspielerin, Schauspielerin, und die jetzt quasi versucht, wieder Fuß zu fassen in Hollywood und dafür extreme Erniedrigungen in ihrem Schauspielerinnenalltag auf sich nimmt. Und man merkt aber, wie sie selber immer wieder versucht, das für sich umzudeuten und wie sie versucht, so aus allem irgendwie Limonade zu machen und so zu tun, als wäre das nicht eine ständige Demütigung, die so um sie rum passiert. Und man sieht sie halt so in ihren Beziehungen zu ihrem Mann, die als sehr angestrengt ist, und vor allem auch zu der Regisseurin von dieser Reality-Serie, und wie sie immer wieder versucht, genau zu kontrollieren, was in dieser Serie passiert, und sich selber aber immer völlig entlarvt als oberflächlicher Mensch und als auch teilweise, ja, sie versucht immer irgendwie gut zu wirken und macht aber auch so ganz unfassbar unsensible Dinge, oder ja, das ist so ein bisschen die Prämisse.
Gut. Ich schaue gerade tatsächlich die Spin-off-Serie von The Hand, The, nicht The Handmaids, wie heißt es denn, oder? Heißt es doch so. Nee, wie heißt es denn?
The Handmaids.
The Handmaids, genau. Nämlich The Testaments. Mhm. Und das ist ja quasi eine, also das wurde damals beworben mit einer Spin-off-Serie, die um Aunt Lydia und die Tanten quasi geht. Aber ist tatsächlich dieser zweite Teil, den ja die Margaret Atwood geschrieben hat. Der hat ja diesen zweiten Teil geschrieben, das ist dieser grüne Einband. Und, und ich habe ihn aber nicht gelesen. Und tatsächlich ist aber wohl The Testaments dieser zweite Teil. Und ich habe einfach mal angefangen zu gucken, weil ich ja auch The Handmaid's Tale zu Ende geschaut habe, mit den Hoch und Runter. Also es waren mindestens zwei Staffeln dabei, die man auch durchaus hätte weglassen können. Die letzte Staffel tatsächlich fand ich dann aber wieder richtig gut. Also das war für mich dann ein versöhnliches Ende. Und das ist natürlich harter Tobak. Also das ist schon anstrengend und es sind schwierige Themen und es geht auch um Übergriffigkeit, Vergewaltigung und was nicht alles. Also und Unterdrückung der Frauen und es ist halt einfach eine Diktatur und da kommt sehr viel auch Gewalt an sich und so weiter dazu. Also es ist eine sehr anstrengende Serie. Gerade auch in den ersten Staffeln waren da Folgen dabei, wo ich auch echt die Woche Pause brauchte, also wo das echt gearbeitet hat auch. Aber es ist wahnsinnig gut. Und deswegen wollte ich jetzt in diese zweite Serie reingucken, obwohl ich wusste, dass es wahrscheinlich auch wieder anstrengend ist, weil da wird halt, ja, es wird die Geschichte von den Tanten erzählt, aber es wird in erster Linie die Geschichte erzählt von drei unterschiedlichen Frauen und unter anderem eben der Tochter von June, die ja aber nicht weiß, dass sie Tochter von June ist. Und das ganze System ist ja so aufgebaut, dass die quasi, also die fangen ja, die sind ja farblich so kodiert, also die Handmaiden haben ja rote Kleidung. Und wenn die noch ganz, ganz jung sind, Kinder quasi, die zukünftigen Frauen an sich, dann sind die erstmal in rosa gekleidet, natürlich als Vorstufe das Rot. Und dann zwischendurch sind die in so Pflaumenfarben gekleidet, also die werden auch Plum genannt, also quasi die kommenden Blüten sozusagen. Und wenn sie dann, und aber wir sind jetzt nicht auf der Generation Handmaiden, sondern wir sind jetzt auf der Ebene Ehefrauen von Anführern, ja, also auf der Ebene sind wir unterwegs. Die tragen dann aber alle lila und wenn sie dann ihre Periode bekommen, dann werden sie grün. Also dann werden sie quasi die Ehefrauen. Mhm. Und wir bewegen uns halt in diesem Stadium, wo halt die, ich sag mal, pubertierenden Mädchen erwachsen werden und dann eben verheiratet werden.
Vorbereitet werden auf ihre Rolle als Ehefrau.
Genau, genau. Und das ist so absurd, weil natürlich dieses ganze System so absurd ist. Hm. Aber das ist ja, finde ich, die Stärke immer gewesen, auch von The Handmaid's Tale, dass in dieser Absurdität so viel Wahrheit drinsteckt. Als ich The Handmaid's Tale damals angefangen habe zu gucken, da war ja auch noch kein Trump an der Regierung. Hm. Da hat man sich noch gedacht, ach, religiöse irgendwie Fanatismus und so weiter. Ja, aber doch nicht hier. Und dann waren da aber ganz viele Dinge in der Serie natürlich, hat sich das auch beflügelt dann gegenseitig, wo einem schon ein bisschen schlecht wurde, weil man dachte, oh scheiße, genau das passiert jetzt auch hier gerade in der Realität, ja. Naja, aber auf jeden Fall, die Serie finde ich ist ganz gut, weil es sind drei verschiedene Frauenschicksale, die geschildert werden. Es ist eben das Schicksal von Junes Tochter, die halt ganz klassisch aufwächst in diesem System und diese privilegierte Stellung hat, weil sie zukünftig mal eben eine von den Ehefrauen werden wird, von den Grünen quasi. Dann haben wir ein Mädchen dabei, die ist in weiß gekleidet. Das ist eine die ist konvertiert, die kommt von außerhalb von Gilead, nämlich in ihrem Fall Kanada. Und die ist quasi zu diesem, ja, Kult, muss man ja schon sagen, übergetreten. Und es stellt sich dann aber später raus, dass sie in Wirklichkeit, das kann ich jetzt schon spoilern, weil das passiert gleich in der ersten Episode, dass sie eine Spionin ist. Die für June arbeitet, beziehungsweise nicht für June direkt, sondern für die Untergrundorganisation, die Widerstandsbewegung, die sie eben anführt. Das ist quasi das zweite Frauenschicksal. Dann haben wir June, die taucht ab und zu mal auf, aber die ist eigentlich so der große Unbekannte im Hintergrund. Ja, und auf den Ebenen läuft das alles so. Und es ist wirklich, muss ich dir sagen, wirklich sehr spannend. Also ich hätte das nicht gedacht. Ich habe wirklich nicht viel erwartet. Ich dachte, ich gucke die erste Episode, dann schauen wir mal und so. Und richtig gut. Und vor allen Dingen auch die Darstellerin, die Tochter von June spielt, großartig. Und ich habe sie nämlich später dann auch gesehen in einem Interview, da war sie bei Graham Norton oder war sie bei Claudia Winkleman. In einer der beiden Talkshows war sie gewesen. Oh mein Gott, die ist so süß. Die war also die Schauspielerin, so eine nette Frau. Ich dachte, oh mein Gott, und die war so hübsch. Ich dachte, also so ein bisschen Girl-Crush war das auch. Ich dachte so, oh mein Gott, so ein hübsches Mädchen und so ein nettes Mädchen auch, weißt du? Ich weiß, ich klinge jetzt vollkommen so ein bisschen herablassend, so als wäre ich 10, 20 Jahre älter. Ich glaube, ich bin auch 20 Jahre älter. Aber die war wirklich sehr sympathisch. Und dann dachte ich, wow. Also ich hab die auch erst gar nicht erkannt, weil die natürlich auch in der Serie immer so mit zurückgenommenen Haaren und alles so ganz strikt und proper. Und in der Talkshow hatte sie halt Dreadlocks und so. Das passte irgendwie alles gar nicht zusammen. Und ich so, wow, das ist die. Ja. Die Schauspielerin heißt Chase Infinity, genau. Die hat so einen geilen Namen. Die heißt tatsächlich so. Also ihre Eltern haben sie genannt Chase nach der Rolle von Nicole Kidman im Batman-Film. Und Infinity, das hat sie, glaube ich, auch erklärt, nach wem, ich weiß es aber nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein geiler Name. Und ihre Schwester heißt Dulce und ist gerade in Fashion tätig. Ich meine, geil, oder?
Ja.
Ich glaube, es war in der Claudia Winkelmann-Show, da habe ich sie gesehen gehabt, ja.
Aber war Nicole Kidman nicht Catwoman? Heißt sie Chase?
Nein, Halle Berry war Catwoman und Nicole Kidman war das Love Interest von Bruce Wayne, der ja Batman ist.
Ja.
Ja.
Halle Berry war aber, nee, ist auch egal. Catwoman in diesem Film, oder? In diesem Catwoman-Film.
Ja. Ich glaube nicht, dass Nicole Kidman war auch nicht Catwoman, oder? Ich erinnere mich nicht mehr. Es gibt mittlerweile so viele Batman-Filme, ich schmeiß da auch alle möglichen Batman-Dinge
durcheinander. Michelle Pfeiffer war Catwoman in dem ersten Batman.
Also auf jeden Fall wollte ich damit, lange Rede, kurzer Sinn, ich kann The Testaments wirklich empfehlen. Läuft auf Disney Plus hier in Deutschland und ist wirklich gut. Und da kommt halt jede Woche eine Folge raus. Da muss man sich dann ein bisschen gedulden, aber wie gesagt, anhand dieser schwierigen Themen, es ist natürlich das Thema Gewalt und Herrschaft und Macht und Kontrolle und so weiter, das spielt natürlich auch in dieser Serie eine sehr zentrale Rolle und das muss man halt abkönnen. Also wenn man sowas nicht kann, nicht sehen kann oder sich auch nicht damit beschäftigen will, völlig legitim auch, dann würde ich sagen, guckt es nicht. Und irgendwie, ich weiß gar nicht warum, vielleicht geht mir diese Serie auch so viel näher als The Handmaid's Tale, weil es hier halt noch so junge Frauen sind, weißt du? Und die aber auch gar keine andere Perspektive haben, für die das alles so total normal ist.
Das ist schon eine Generation später, ne?
Die sind in Gilead groß geworden. Die sind nicht da geboren, geboren ist noch eine Generation später, da sind wir noch nicht. Aber wir sind schon bei der Generation, die waren so klein, als das System etabliert worden sind, dass sie sich im Grunde nicht mehr daran erinnern, wie es davor war. Also im Grunde sind die dann halt komplett erzogen in diesem System halt.
Hm.
Ja, gut. Also das ist meine Empfehlung. Und ja, dann gucken wir doch mal, was wir heute so an Nachrichten haben, oder?
Ja.
Also wir haben Roger Sweet, der mit 91 Jahren gestorben ist. Und wenn man sich jetzt fragt, wer ist Roger Sweet, dann fragt man sich jetzt zurecht, weil er ist weder Schauspieler noch Sänger noch sonst irgendwas, aber er ist der Erfinder von He-Man. Und nachdem ja das He-Man-Franchise jetzt gerade bald sozusagen, kommt bald der neue He-Man-Film in die Kinos mit, ach, ich vergesse mal, wie der heißt, unser hier der Blonde, Galitzine, genau, mit Niklas Galitzine, den wir ja vielleicht kennen aus...
Ich habe ihn diese Woche gerade in schwulen Film gesehen.
Der hat mehrere Dinge gespielt, wo er schwule Rollen gespielt hat.
Stimmt,
aber,
in Red, White and Blue hat er, glaube ich, auch gespielt.
Genau, am bekanntesten ist er aus Red, White and Royal Blue oder Royal Blue, so hieß der Film dann nur, genau. Und also er hat einiges gemacht. Auf jeden Fall, ich denke, die meisten werden ihn aus Red, White and Royal Blue kennen. Und ja, auf jeden Fall spielt er den He-Man.
Hot als He-Man, muss ich sagen.
Ach, ich tue mich ein bisschen schwer, weil, also ich habe den ja gesehen. Also erstmal, also ich muss dir sagen, als ich gehört habe, der spielt He-Man, war ich so, what? Also what? Das war so gar nicht irgendwie, wie, also so. Dann hat man ja so erste Promo-Fotos gesehen von ihm. Da war er aber noch nicht so muskulös. Da war er noch gerade dabei, seine Muskeln aufzubauen. Aber da war er schon blond gefärbt. Und ich so, aber dieses komische He-Man-Blond mit dieser komischen, längeren Frisur. He-Man hat ja so diesen Pagenkopf, diesen wirklich hässlichen.
Ja, also der Prinz hat den Pagenkopf,
genau.
Ne?
Also die Profotos, die wir gesehen haben, war halt eher als Adam, also als
genau,
seine...
Genau, Prinz Adam, richtig.
Genau, als seine, wie sagt man, Persona quasi. Und ja, und dann dachte ich, habe ich das gesehen und dachte, also nee, sorry, ich liebe ihn, aber das geht gar nicht. Und dann habe ich ein Bild von ihm gesehen als He-Man und da muss ich dir auch sagen, war ich auch enttäuscht, weil, ich meine, klar, der hat echt krass Muskeln aufgebaut, also krass. Aber für He-Man ist er noch viel zu schmächtig auf der Brust.
Aber He-Man ist ja auch etwas unrealistisch.
He-Man ist komplett unrealistisch. Aber ich meine, wenn du einen He-Man-Film machst, Entschuldigung, dann möchte ich bitte auch den unrealistischen He-Man. Dann hätten sie von mir aus mit CGI vielleicht noch ein bisschen nachpolstern sollen oder so. Also ich meine, ja, er ist hot und ja, er hat krasse Muskeln aufgebaut. Also das, da kann man wirklich nichts. Aber im Verhältnis zu He-Man ist er halt schon ein bisschen, also ich finde es enttäuschend für die Figur von He-Man. So, da habe ich Erwartungen. Naja, weil ich bin ja auch ein 80er-Jahre-Kind und bin mit He-Man aufgewachsen. He-Man, muss man jetzt vielleicht erklären, die Leute, die es nicht kennen, ist eine Spielzeugfigur von Mattel, um den herum sich quasi eine ganze Welt und eine ganze Story und Saga entwickelt hat. Mattel hat damals, die Geschichte ist folgendermaßen, da muss man auch sagen, das tut einem heute noch ein bisschen weh, wenn man daran denkt, aber ich meine, rückblickend ist das immer, weiß man immer besser. Aber He-Man hat damals angeboten bekommen, 76, ach He-Man, Mattel hat 76 angeboten bekommen, dass sie die Spielzeuge, also alles, was irgendwie damit zu tun hat, für Star Wars produzieren können, weil da nämlich gerade A New Hope im Kino halt rausgekommen war. Also 77 kam der Film raus und 76 haben sie eben den Vertrag angeboten bekommen, exklusiv von Star Wars, also für die Star Wars Produkte. Und Mattel hat gesagt, nein, haben sie abgelehnt. Ja, fuck. Und dann wurde das natürlich ein Riesending und der Hersteller, der dann ja gesagt hat eben zu dieser Star Wars Lizenz, der hat natürlich sich dumm und dämlich verdient. Und daraufhin hat Mattel gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, wir brauchen irgendwie eine eigene IP, also eine eigene Marke, die wir da irgendwie mit ins Boot schmeißen können, die auch erfolgreich wird. Und haben dann alle möglichen Sachen versucht, die alle irgendwie schiefgegangen sind. Und am Ende kam dann eben Roger Sweet, von dem ich übrigens auch nicht weiß. Ich habe versucht herauszufinden, ob das ein echter Name ist, weil Roger Sweet ist auch ein geiler Name, oder?
Auf jeden Fall
kam der dann und hat dann eben diese He-Man-Figur entwickelt. Und zwar wirklich ganz, ganz simpel eigentlich. Er hat eine schon vorhandene Actionfigur genommen, die es auf dem Markt gab, nämlich Big Jim. Das war auch so ein bisschen muskulös und so. Und hat dann den quasi in so eine Kampfposition gedreht, so mit Ärmchen und Beinchen. Und hat dann an dieses Erstprodukt hat er dann so Knete dran gemacht, um diese Muskeln zu formen. Und das war quasi der Prototyp vom He-Man. Und der ist dann auch erfolgreich eben gepitcht worden für den Mattel-Chef. Der hat gesagt, ja, machen wir. Und dann kam eben das Ganze offiziell 82 auf den Markt. Und zusätzlich, und das wurde dann auch echt erfolgreich, und zusätzlich zu dieser Spielzeuglinie quasi, die es dann gab auf dem Markt, und das war sehr clever, haben sie halt dann auch noch eine Animationsserie rausgebracht. He-Man and the Masters of the Universe, also ein Cartoon quasi, der auch für die Kinder eben Cartoon Network und so weiter gelaufen ist. Die haben ja morgens dann eben ihre, keine Ahnung, Cornflakes gegessen und dann eben diese Cartoons gesehen. Und das war eine Serie, die lief von 83 bis 85, wo ich jedes Mal überrascht bin, wenn ich das lese, weil es fühlt sich irgendwie länger an. Also ich habe das Gefühl, also für mich war es irgendwie so, He-Man lief die ganzen 80er durch. Nicht nur zwei Jahre, weißt du, das war irgendwie so immer. Und aber diese Serie dadurch hat es noch mehr Popularität erlangt und dann gab es natürlich auch sehr schnell eine ganze Reihe von anderen Figuren drumherum um He-Man, die natürlich auch wichtig waren. Und ich hatte einen He-Man, ich hatte den Tiger, ich hatte She-Ra, hatte ich glaube ich auch. Das war dann das weibliche Pendant. Wenn man jetzt so im Nachhinein, also für mich darüber nachdenkt, als Kind fand ich jetzt alles geil. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass die Figur He-Man und She-Ra heißt, also ich meine, noch kreativer kann man ja wohl nicht sein. Aber es hat sich ja offensichtlich durchgesetzt.
Was mir nie klar war, ist, dass tatsächlich erst die Figur existierte und dann die Filme. Ich dachte als Kind immer, das ist doch...
Ja, also die war eigentlich das, was er zuerst auf dem Markt war und aufgrund des Erfolges von der ganzen Geschichte, genau. Und man hat dann natürlich aber, muss man auch sagen, Mattel hat dann aber auch wirklich alles auf eine Karte gesetzt und irgendwie alles in ein Boot geschmissen, weil sie eben beweisen wollten, dass sie, obwohl sie Nein zu Star Wars gesagt haben, nicht die Loser sind, weißt du so. Ja. Mhm. Und es war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Und deswegen, ich finde es auch ganz spannend, dass es ja offensichtlich immer noch was ist. Die Marke, also die hat ja dann auch sehr, sehr lange überlebt. Es gab ja dann auch quasi also mehrere Filme mit Dolph Lundgren unter anderem als He-Man. Und die habe ich auch gesehen, aber ich meine, es waren die 80er, da habe ich auch ich habe ja auch hier Red Sonja geguckt und wie hieß der mit Arnold Schwarzenegger? Conan der Barbar und so.
Oh,
also
ja,
das war schon, das waren halt die 80er, also es tut mir leid. Ich schäme mich ein bisschen dafür jetzt, aber egal. Na und dann gab es ja eine Hörspielserie, eine Hörspielserie von He-Man ist übrigens auch immer noch sehr gut, kann man heute auch noch sehr schön hören, gibt es aber nur noch antiquarisch, also kannst du so auf dem Markt nicht mehr kaufen. Und ich glaube, die soll auch gerevamped werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall wird jetzt eben diese ganze IP neu belebt, indem eben jetzt dieses Jahr dann der neue ein neuer He-Man-Film, also für die jetzige Generation, auf den Markt kommt. Und am 5. Juni ist Kinostart. Ja. Naja, und
gibt's
eben.
Gibt's auch schon eine neue Animationsserie von She-Ra, ja, ne?
Von She-Ra, genau. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob in She-Ra, ich glaube, He-Man tauchte auch kurz auf als Gastrolle. Aber
ja,
He-Man
genau.
An
ich
sich.
Ich frage mich nur gerade, ob es
auch. Es gibt übrigens auch eine neue He-Man-Serie und zwar hat.
Genau,
die,
das war meine Frage.
Genau, ja, gibt es auch und zwar hat die. Oh, wie heißt der denn? Auch ganz bekannter. Der ist auch bekannt dafür, dass er viel so Comic-Con, Nerd-Dinge und so macht. Der hat doch diese, ich gucke seine Filme, also seine eigenen Filme gucke ich immer nicht, weil ich die so blöd finde. Die sind so, die laufen so auf Wayne's World Basis, sind die so. Wie heißt der denn? Der war immer ein bisschen kräftiger und hat immer so ein Käppi getragen. Dann hat er einen Herzinfarkt, dann hat er wahnsinnig viel Gewicht verloren. Das sagt dir jetzt auch nichts. Das bringt, ich weiß immer nur diese Details, die keinen Menschen interessiert, die weiß ich, aber der Name kommt mir natürlich jetzt nicht.
Oh. Seth Rogen.
Nein, aber so in dieser Kategorie.
Ja.
So, danke für deine Geduld. Das macht mich wahnsinnig, dass ich. Kevin Smith. Fuck, ja. Und dann auch noch so ein. Der hat auch so einen 0815-Namen.
Ich
und ich kam
gehört.
Nicht drauf. Google dir den, du kennst den. Hundertprozentig. Ja. Also, Kevin Smith hatte da. Also, es gibt zwei Remake-Serien sozusagen. Und bei der einen, das war die, die mehr so ein bisschen, ich glaube, Aufsicht um sich gemacht haben. Das war eben dieses Master of the Universe Revelation. Die habe ich auch angefangen zu schauen. Und da hatte Kevin Smith seine Finger mit dem Spiel. Die hat er halt gemacht. Und Kevin Smith, der liebt halt He-Man auch einfach. Der ist aber auch so von Haus aus echt ein Nerd. Und der hat auch eine ganz große Comic-Sammlung gehabt, viele, viele Jahre. Und ist auch auf der Comic-Con quasi ein Staple und so weiter. Und deswegen habe ich mich gefreut, als ich gehört habe, dass der das macht.
Als hätte er Podcasts erfunden.
Ja, der hat auch 1000 Podcasts gehabt.
Natürlich.
Hat vielleicht sogar auch gerade noch einen. Und hatte auch einen eigenen Comicladen, ne? Und so. Also der ist da ganz tief eingetaucht und hat dann aber irgendwann nach etlichen Jahren seine Comicsammlung tatsächlich auch verkauft und so weiter. Hat auch sehr gute, so ich sag mal, Nerd-Filme gemacht. Er hat auch eine super gute Dokumentation gemacht über die Comic-Con. War sehr, sehr spannend. Ja, und aber auf jeden Fall, der war da involviert, genau. Also das hat es auch schon gegeben. Ja, so, also, aber wie gesagt, verstorben ist jetzt also Wardress Reed mit 91 Jahren. Ich meine, der ist ja entsprechend alt geworden und so weiter. Und ich finde es schade, dass er jetzt die, ich hoffe, der konnte den ganz neuen Film, aber wahrscheinlich nicht, dass er den vielleicht nochmal sehen konnte oder so. Das hätte ich ihm gegönnt. Schade, dass er die Premiere nicht noch mitgekriegt hat. Ja, aber es muss doch irgendwie befriedigend sein für einen. Ich weiß halt natürlich nicht, wie er da beteiligt war. Wahrscheinlich war er gar nicht beteiligt an den Rechten, weil er hat ja für Mattel gearbeitet. Dann trittst du ja deine Rechte ab. Aber es muss irgendwie befriedigend sein, auch wenn man so alt ist, dass man irgendwie sieht, dass das, was man erschaffen hat. Also er ist ja wirklich der Erfinder von He-Man, dass das irgendwie bis heute eine Marke ist, die auch weiterhin immer noch ja neue Dinge produziert, Serien, Filme etc. Ja, ja. Also, das war das. Und dann ist auch verstorben Tony Wilson mit 89 Jahren. Und Tony Wilson ist ein Musiker. Und zwar hat er unter anderem geschrieben den Song You Sexy Thing. Das kennt man ja wahrscheinlich. Er war Teil oder Mitbegründer der Band Hot Chocolate, die vor allen Dingen in den 70er Jahren eben ihren großen Durchbruch hatten. Und er war jetzt aber in Anführungszeichen nur Bassist, also er war jetzt nicht der Frontsänger der Hot Chocolates, aber trotzdem waren bei Hot Chocolate, glaube ich, also die meisten waren da im Mittelpunkt. Und wie gesagt, er hat halt auch Songs geschrieben, die echt erfolgreich geworden sind. Und You Sexy Thing ist halt auch so ein Klassiker oder Everyone's a Winner. Also das sind ja auch große Hits gewesen eben von Hot Chocolate. Und und er ist jetzt leider dann mit 89 Jahren verstorben. Jetzt habe ich You Sexy Thing im Ohr. Dann haben wir Simon Russell Beale, der Schauspieler, der öffentlich gemacht hat, dass er an Krebs erkrankt ist. Ich kenne ihn tatsächlich aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produktionen. Aber das letzte größere, das er gemacht hat, war eben House of the Dragons. Oder ist es House of the Dragon? Warte mal kurz, ich gucke das
House
ja nicht.
House of the Dragon.
Ja, Dragon. Also diese Spin-off-Serie von Game of Thrones. Und da hatte er ja eigentlich eine Hauptrolle angedacht, aber die musste er dann absagen und hat dann eben öffentlich gemacht, dass er das eben gemacht hat oder machen musste, weil er eben an Krebs erkrankt ist. Und ja, scheiße, ist halt so. Also er ist ein britischer Schauspieler, auch ein klassischer Shakespeare-Schauspieler, auch eben wechselt immer zwischen Bühne und TV und Fernsehen. Ist auch nur 65, also ist jetzt auch kein Alter, ja.
Mhm.
Und er hatte, glaube ich, bekannt gegeben, irgendwo hatte ich es gelesen, im Artikel war es Knochenkrebs, ich glaube, oder?
Darmkrebs.
Darmkrebs, ach scheiße. Ja, mit Darmkrebs ist es ja immer so, es wird ja meistens erst entdeckt, wenn es schon in einem recht fortgeschrittenen Stadium ist, weil es vorher halt nicht auffällt, weißt du? Ach, sowas Doofes, ja.
Genau, er hatte eine Shakespeare-Inszenierung, wo er dann
ja, Titus
nach
Andronikus,
der ersten
ja.
oder zweiten oder so Vorstellung von zurückgetreten ist. Mittlerweile geht es ihm aber wohl so gut in der Therapie oder in der Behandlung jetzt, dass er jetzt auch plant, Auftritte wieder zu machen in Shakespeare-Stücken. Er ist eigentlich von Haus aus vor allem Shakespeare-Darsteller.
Also er hat gesagt, im Moment bin ich an dem komischen Punkt, an dem ich mich frage, soll ich es wagen? Und er hat sich dann eben entschieden, ja, ich gehe das Risiko ein. Ich glaube auch einfach, weil er die Bühne so liebt, ja. Also Schauspieler sind ja auch so ein bisschen süchtig nach der Bühne dann oft. Ja, also ich finde es mutig, dass er da gesagt hat, das macht er öffentlich. Und aber natürlich auch traurig, ja. Übrigens in Downton Abbey war er auch, falls jemand sagt, ich gucke kein House of the Dragon, aber ich kenne das Gesicht trotzdem irgendwo her. Also dann drücken wir mal die Daumen, dass es da gut läuft für ihn. Dann haben wir Rebel Wilson, die in einen Verleumdungsprozess involviert ist und ich hatte davon überhaupt nichts mitbekommen. Das ist das erste Mal jetzt, dass ich überhaupt was davon gehört habe. Deswegen war ich ganz überrascht und dachte, okay, dann lass uns da zwei Takte drüber reden. Also Rebel Wilson ist eine bekannte Comedienne, also Comedy-Frau. Die hatten wir jetzt eher die ganze
auch
Zeit.
Auch komische Schauspielerin, ne?
Ja, natürlich, klar. Also Schauspielerin, genau. Ich glaube, die meisten werden sie wahrscheinlich kennen aus, wie heißt die, A Cappella-Filmreihe?
Ah, richtig. Pitch Perfect?
Pitch Perfect, genau. Also sie hat noch andere Dinge gemacht, aber ich glaube, daher werden sie die meisten
war sie
noch
nicht
kennen.
Auch bei
da war
Gilmore
sie Fat Amy.
Girls?
Sorry. Aber so hieß die Rolle. Und naja, und auf jeden Fall, wir hatten sie jetzt aber in letzter Zeit hier öfter in Hot Pink, weil sie geheiratet hat und dann haben die doch bei, also sie und ihre Frau haben zwei Kinder dann bekommen. Also da hatten wir sie öfter mal jetzt hier gefeatured, aber weniger wegen solchen Geschichten. Ja, und jetzt ist es aber so gewesen, sie hatte doch, darüber hatten wir auch besprochen, sie hat ihren ersten Film gemacht. Da gab es ja dann auch, ja, Gerüchte und was nicht alles, dass es an Set schwierig gewesen sein soll teilweise. Vor allen Dingen aber hat sie sich doch da auch irgendwie aktiv öffentlich gegen die Produzenten irgendwie gewendet, weil die doch den Film angeblich irgendwie canceln wollten und was nicht alles. Also da gab es einige Probleme, aber eigentlich nicht mit den Schauspielern. Und jetzt ist es aber wohl so, dass sie in einen Verleumdungsprozess involviert ist, wo sie jetzt auch selber da gewesen ist und ausgesagt hat. Und zwar bei dem ersten Film, wo sie da eben die Regie geführt hat, wird ihr vorgeworfen, dass sie eben ein toxisches Arbeitsklima, wie sagt man, geschaffen hat. Und außerdem aber wird ja auch unterstellt, dass sie eine Beschwerde über sexuelle Belästigung durch die Produzentin im Hinter Ghost erfunden hätte und dann später aus Karrieregründen widerrufen hätte. Und also es wird sich halt gegenseitig die ganze Zeit irgendwie Dinge vorgeworfen. Es klingt alles super absurd und auch ein bisschen wie im Kindergarten, wenn das nicht so ernste Vorwürfe alles wären. Und
ja, aber wie ernst sind die Vorwürfe denn? Es geht doch nur darum, dass sie gesagt hat, dass die eine Schauspielerin mit der anderen Schauspielerin irgendwie eine Situation hatte, die so ein bisschen grenzmäßig war. Also, dass sie irgendwie zusammen in der Badewanne waren, in Badeklamotten oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie sagt, dass die eine Schauspielerin ihr gesagt hätte, das wäre ihr unangenehm gewesen und die andere Schauspielerin, die das angeblich gesagt hat, sagt, nee, das war gar nicht so unangenehm. So habe ich das jetzt verstanden.
Aber wirft die Schauspielerin auch nicht eigentlich der anderen vor, dass sie durch eine Reihe von Instagram-Posts ihren Ruf irgendwie geschädigt hat?
Ja, genau, indem sie quasi indem sie erzählt hat, dass es der anderen Schauspielerin wohl unangenehm war, genau.
Okay. Ja, also ich weiß nicht, ich finde das alles eher ein bisschen seltsam. Wilson auf jeden Fall sagt, also sinngemäß alles Bullshit, ich bestreite alles. Sinngemäß. So, also ich würde mal sagen, wenn man es mal grob zusammenfasst. Also ihr wird halt vorgeworfen, dass das Ganze ja doch recht harmlos gewesen ist, aber sie hätte das dann halt hochgespielt und hätte dann irgendwie das verzerrt und ausgenutzt und hätte da halt gleich eine riesige sexuelle Belästigungsgeschichte draus gemacht und so weiter. Und ja, und während die Schauspielerin, die eine sagt, ich hatte mit der ganzen Geschichte kein Problem, ich weiß gar nicht, was das Problem da irgendwie war, aber die Tatsache, dass Wilson das genutzt hat, um dann eben da ein Riesending draus zu machen und für sich halt einfach dann auch der Produktion gegenüber das halt als so eine Art Hebel zu nutzen, um Dinge vielleicht auch zu bekommen oder durchzusetzen. Mhm. Und das ist das, was ihr halt vorgeworfen wird. Und die Schauspielerin sagt halt, und das, darunter hat sie halt gelitten und auch unter den Ruf, ihr Ruf ist dadurch geschädigt worden. Und deswegen hat sie geklagt. Und Wilson und ihre Anwälte sagen, dass das überhaupt nicht stimmt, also dass sie da nicht irgendwie einen Karriereknick dadurch bekommen hätte. Und im Gegenteil, es hätte ihr sogar noch was gebracht, weil sie hätte dadurch einen Plattenvertrag erhalten, also durch die Promotion, die da quasi, oder wie sagt man, es gibt keine schlechte PR sozusagen.
Genau.
Und ja.
Sie wurde von Rebel Wilson erwähnt immerhin, ne?
Genau, genau, ja, ja. Und jetzt steht da halt Aussage gegen Aussage. Die eine Seite sagt, du hast meinen Ruf geschädigt und ist ausgenutzt und die andere Seite sagt, alles Bullshit, ohne dass ich das überhaupt erwähnt hätte, hättest du nie die Karriere gemacht, die du bisher gemacht hast, so. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht. Es ist ein richtig großes, das, was man im Amerikanischen sagt, it's a mess. Also es ist wirklich ein richtiges Chaos irgendwie und alles auch irgendwie so dreckwäschemäßig.
Auch so wenig greifbar irgendwie. Mhm. So. Man hat das Gefühl, es geht eigentlich um was ganz anderes, aber das soll nicht ausgesprochen werden. Also für mich jedenfalls.
Naja, und auf jeden Fall hatte ich es überhaupt gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Und jetzt halt nur...
Ist auch wieder in Australien.
Ja gut, aber ich meine, das ist ja jetzt für so Celebrity und so, ist das ja nichts Ungewöhnliches, dass man es dann trotzdem mitbekommt. Aber ich habe es halt jetzt mitbekommen, weil halt Rebel Wilson selbst vor Gericht aufgetaucht ist. Was ich übrigens auch spannend fand, ich weiß nicht genau, inwiefern sie das muss oder nicht muss, aber meistens ist es ja so, dass sie ja eigentlich versuchen zu vermeiden, vor Gericht selber auftauchen zu müssen. Aber offensichtlich, ja, war sie jetzt da und wird dann auch an einem zweiten Gerichtstag
gegeben, ne?
Genau, wird an einem zweiten Gerichtstag dann auch noch eine weitere Aussage tätigen, ja. Also mal gucken, wie das weitergeht, ey. Dann hatten wir so eins von diesen Blight-Item-Dingern, wo man sich fragt, was genau ist da passiert? Und die Schlagzeile war, Helen Bonham Carter... Erst hieß es aus White Lotus rausgeschmissen. Mittlerweile weiß man, Helena Bonham Carter war ja für die vierte Staffel von der Serie White Lotus verpflichtet, die in Frankreich gedreht wird. Und tatsächlich war auch schon ungefähr die Hälfte der Staffel angeblich gefilmt. Und jetzt plötzlich hieß es ja, also White Lotus und Helena Bonham Carter hätten sich getrennt. Und es hieß, dass, also der Showrunner hat dann halt gesagt, White heißt er auch noch, glaube ich, hat dann gesagt,
Mike White.
Dass er ein großer Fan von ihr ist, aber dass sich herausgestellt hat, dass die Rolle so wie sie gedacht ist und sie als Schauspielerin eben nicht auf die Rolle passt und das nicht sich so entwickelt.
Nee, dass die Rolle, die er sich ausgedacht hat für sie, nicht in dieses Setting passt. Also irgendwie macht es scheinbar so, dass er den Leuten Rollen auf den Leib schreibt und dann aber tatsächlich bis zum Drehen auch noch gar nicht so viel an Material existiert und er schreibt viel um, während er die Serie dreht und hat jetzt festgestellt, dass sie einfach in irgendwie keine Szene reinpasst mit ihrer Figur.
Aber ich
dass
meine, die Hälfte der Staffel genau war schon gedreht. Das ist also ehrlich gesagt ein bisschen eine komische Begründung. Das wäre für mich eine Begründung gewesen, wenn wir noch am Anfang der Staffel gewesen wären oder so, weißt du? Aber nachdem jetzt quasi die Hälfte der Staffel schon gedreht war, ist meine Vermutung, dass da irgendwas vorgefallen ist, von dem wir einfach nichts erfahren sollen. Ja, das ist nämlich die große Frage, was ist da eigentlich passiert? Und die Gerüchteküche hat natürlich, also er hat halt gesagt, es liegt quasi dran, dass dann im Nachhinein sich herausgestellt hat, sie passt nicht auf die Rolle, so wie er sich das vorstellt. Und er schreibt dann jetzt eine komplett neue Rolle. Mittlerweile weiß man übrigens auch, die Rolle, die er dann jetzt komplett neu geschrieben hat, übrigens wurde jetzt übernommen von Laura Dern, mit der ist er auch ganz gut befreundet. Also die ist da jetzt quasi eingesprungen. Und Helena Bonham Carter hat weiter sich nicht groß geäußert. Er hat halt noch gesagt, er will definitiv auch keinen Shade auf Helena Bonham Carter schmeißen, sondern er meinte, das kann halt mal passieren und gerade auch in der Art und Arbeitsweise, wie er das macht und so, passiert sowas halt mal öfter. Und er bewundert sie sehr als Schauspielerin und hofft, dass eine weitere Zusammenarbeit irgendwann in der Zukunft möglich ist. Ja, und naja, wie gesagt, Gerüchteküche hat sich überschlagen und dann hieß es jetzt, kurzfristig hieß es irgendwie, Helena Bonham Carter hatte einen Riesenstreit mit einer Schauspielkollegin am Set, weshalb das so explodiert ist und sie dann sich getrennt haben von ihr. Und zwar mit
Sandra Bernhard.
Genau, die ja auch recht bekannt ist. Ich war übrigens total überrascht, dass sie schon 70 ist. Ich war so, oh mein Gott. Also ich bin so
stimmt,
alt, weißt du, Sandra Bernhard. Ich kenne sie aber in erster Linie tatsächlich aus 80er-Jahre-Filmen, muss man auch sagen. Und,
ich glaube, ich kenne sie aus Will & Grace und so 90er-Sitcoms,
ah,
wo sie
okay,
öfter vorkam.
Okay, ja,
die ist auch so ein ja. Gay-Icon irgendwie.
Ja, 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 ja. Naja, und aber angeblich hätten die beiden einen riesen Zoff gehabt. Aber da hat Helena Bonham Carters Team sich quasi offiziell zu geäußert und hat gesagt, dass das nicht stimmen würde. Die beiden hätten sich noch nicht mal am Set getroffen, weil die halt keine, also weil Sandra Bernhards Rolle erst später eine Rolle spielt und die vom Drehschettel her, vom Drehtermin her, sich also gar nicht begegnet sind. Ja, also man weiß es
wobei
nicht, was da los ist.
Andererseits soll es wohl immer so sein, dass bei White Lotus, das war schon am Anfang so, also die, das war mir auch nicht so klar, die Serie wurde ja geschrieben und gedreht, die erste Staffel in der Pandemie. Mhm. Und die Idee, warum das halt wie so ein typisches Murder Mystery alles an einem Ort spielt, ist, dass das am Anfang halt die Pandemieauflagen waren, dass alle Leute da eben in Quarantäne waren, getestet waren, dann drehen konnten, alles musste an einem Ort spielen und so ging das los mit der ersten Staffel sozusagen.
Genau, also die Prämisse war, alle sind an einem Ort und keiner muss diesen Ort verlassen oder auch oder so. Also da kann alles an einer Stelle gemacht werden. Genau.
Und dann soll es schon während der ersten Staffel so gewesen sein, dass eben auch hinter den Kulissen total viel sich entwickelt, weil eben alle auch zusammen an diesem Ort wohnen.
Genau, also, weil das ist nämlich, eigentlich ist es ein bisschen wie in so einem Kind, in so einer Schule oder so, wenn du auf Klassenfahrt bist. Du wohnst halt mit all diesen Schauspielern zusammen. Das heißt, du bist auch ständig, also du hast dann quasi ja auch eine soziale Dynamik, die sich hinter den Kulissen entwickelt. Und das überschneidet sich dann mit der Dynamik der Charaktere. Und manchmal färbt das dann auch aufeinander ab. Und gleichzeitig, weil du ja auch aufeinander quasi zurückgeschmissen bist, hast du alles, was du halt in so einer kleinen Community hast. Leute fangen was miteinander an, Leute zerstreiten sich, Leute werden beste Freunde. Also du hast halt irgendwie alles. Und das war tatsächlich so, also man hat immer drauf gewartet bei dieser Serie, welche neuen Gerüchte jetzt anstehen. Weil gerade in Staffel 3 war das doch so krass, da wurde immer, der hat was mit dem und der hatte was mit dem und der hatte wahrscheinlich auch was mit dem, gibt's aber nicht zu. Die sind, nachdem sie diese Serie zusammen gemacht haben, jetzt zu Tode zerstritten und reden seit einem halben Jahr kein Wort mehr miteinander. Der ist derjenigen irgendwie auf Instagram entfolgt und also es waren ganz viele Dinge dabei. Da ist einiges abgegangen hinter den Kulissen, was man nicht weiß. Und deswegen vermutet man, dass wahrscheinlich hier jetzt auch Staffel 4 ist ja gerade angefangen worden zu drehen, dass das vielleicht auch eine Rolle spielen kann. Ja.
Und dann ist ja vielleicht auch egal, ob man jetzt Szenen zusammen hat oder nicht vor der Kamera, wenn man sich schon im Buffetraum streitet oder eben im Boot.
Ja, aber ich meine, sie haben gesagt, sie haben sich gar nicht getroffen, deswegen weiß ich jetzt noch gar nicht so genau, weil es ist ja noch der Anfang vom Dreh, ob dann nicht vielleicht Sarah Bernhard noch gar nicht am Set war, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich meine, jetzt gibt es ja keine Pandemieauflagen mehr. Trotzdem ist aber die Auflage des Showrunners, dass man da zusammen wohnt. Wobei Frankreich ist natürlich einfacher, da mal hin und her zu jetten, als jetzt Thailand. Ja, also das war die vorherige Season. Aber da gab es wirklich einen sehr, sehr interessanten Artikel, den verlinke ich euch mit in die Shownotes vom Independent, der das, finde ich, ganz schön aufgerollt hat. Deswegen, es ist also das große Bleit-Item, was ist wirklich passiert? Und ich persönlich denke, da ist was passiert. Also ich glaube nicht, dass die einfach so, ich meine, wenn wir nach HBOs Aussage gehen, ist da gar nichts passiert. Das war halt einfach ein, man hat gemerkt, dass die Zusammenarbeit nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Und dann hat man sich einvernehmlich getrennt. Eigentlich wäre das ja auch das Simpelste. Ja, kann ja mal passieren. Aber es klingt für mich irgendwie super unrealistisch.
Dürfte ja eine ganze Stange Geld kosten,
ja, und vor allem
Helena Bonham Carter für drei Wochen in
deinem
Resort.
Helena Bonham Carter ist jetzt auch ein Name. Das ist ja nicht irgendeine kleine Schauspielerin, die noch kein Mensch kennt. Hier muss man übrigens aber auch sagen, dass zum Beispiel aber diese Art von, in Anführungszeichen, Absägen einer Rolle oder einer Schauspielerin ist auch schon in Season 3 passiert. Nur da hat es keinen gejuckt, sage ich jetzt mal ganz böse, weil nämlich die Schauspielerin, die dann quasi auch abgesägt wurde, nachdem schon einige Szenen gedreht wurden in der Staffel, die war eine unbekannte britische Schauspielerin, die kein Mensch kannte. Und deswegen hat das da auch irgendwie niemanden interessiert, dass sie dann plötzlich nicht mehr in der Serie war. Mhm. Aber bei einer Helena Bonham Carter, die halt jeder kennt und die auch echt super bekannt ist und so weiter und auch Auszeichnungen und was nicht alles hat, da wird man dann hellhörig. Ja. Wobei, also ich muss dazu sagen, ich finde es sehr, sehr schade, weil ich Helena Bonham Carter als Schauspielerin richtig, richtig gerne sehe. Und ich glaube, die hätte von meiner Vorstellung her halt super in diese White Lotus Ästhetik reingepasst, so in diese ganze in diesen ganzen Vibe, den diese Serie so hat. Deswegen fand ich es schade. Also ja, auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Helena Bonham Carter hat so viele Angebote. Wenn eins jetzt nicht klappt, aus was für Gründen auch immer, dann geht die halt zum nächsten Riesenfilm. Ja, also so ist es nicht. Also die kann sich das problemlos leisten. Aber ich finde es wirklich schade. Aber ich glaube auch, das auch noch. Also egal, ich will jetzt hier keine Schuld oder so in irgendeine Richtung schieben. Aber ich könnte mir vorstellen, so wie ich Helena Bonham Carter in den Interviews erlebt habe und so, dass mit der auch nicht gut Kirchenessen ist, wenn die mal was gegen dich hat, aus was für Gründen auch immer. Also ich glaube, die kann echt anstrengend sein. Aber ich liebe sie als Schauspielerin sehr. Ja, also, falls ihr in der Gerüchteküche irgendwas aufschnappt, lasst es uns wissen. Wir sind alle sehr gespannt, was da passiert ist. Dann haben wir gute Nachrichten, und zwar Sam Neill. Sam Neill kennen wir woher?
Als Forscher aus dem ersten Jurassic Park Film.
Ja, nicht nur aus dem ersten. Es gab ja, die sind ja dann nochmal zurückgekehrt im letzten. Aber ja, im ersten vor allen Dingen. Ja, und da haben wir gute Nachrichten, denn Sam Neill war ja auch an Krebs erkrankt und hatte das bekannt gemacht, hat sich dann auch ein bisschen zurückgezogen und hat eben Chemo und so weiter bekommen. Und jetzt hat er bekannt gegeben, dass er also krebsfrei ist. Das ist jetzt 3 Jahre her, dass wir davon erfahren haben, dass er eben an Krebs erkrankt ist. Und es geht ihm also deutlich besser. Er ist krebsfrei, beziehungsweise es gibt keine Krebszellen mehr in seinem Körper. Ich meine, er ist jetzt noch nicht lang genug, damit er offiziell krebsfrei ist oder gesund ist. Aber ich glaube, es sind 5 Jahre bei Krebs. Aber nichtsdestotrotz, also toll, habe ich mich sehr gefreut. Und man darf nicht vergessen, der Mann ist 78, ja. Also da schlägt einen das ja nochmal ganz anders aus der Bahn, als wenn man irgendwie jünger ist.
Und es war ein Non-Hodgkin-Lymphom, die ja, je nachdem wie früh die entdeckt werden, doch relativ gute Aussichten haben. Und es war aber auch eine sehr experimentelle Therapie, die er jetzt bekommen hat.
Also er hat, glaube ich, auch gesagt, die Chemotherapie war mit das Schrecklichste, was er je erlebt hat. Aber sie hat ihm am Leben gehalten. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, als ich es gelesen habe. Und dann hat er jetzt auch gleich gesagt, er müsste jetzt endlich mal wieder bald einen Film machen. Also ich glaube, das hat er auch vermisst. Wie gesagt, Schauspieler und Bühnen halt. Ja, aber das war eine gute Nachricht. Da dachte ich, ach cool. Weil so wie er das damals bekannt gegeben hat, er hat natürlich versucht, irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber als ich angehört habe, ach Gott, Mensch, Mitte 70 und so. Also ich hatte es eigentlich ehrlich gesagt schon abgehakt, um so böse zu sein. Dann, apropos Lisa Kudrow, wir hatten gerade über sie gesprochen, weil du ja das Comeback empfohlen hast, die Serie. Ich habe nur eine kleine Nebengeschichte, und zwar hat sie jetzt quasi mehr oder minder bestätigt, was wir alle schon seit vielen Jahren immer vermutet haben, dass nämlich die Schauspieler, die damals in der Serie Friends waren, heute immer noch ziemlich viel Kohle quasi bekommen von den Wiedersendungen der Serie. Also die werden ja immer wieder gezeigt und so weiter. Es gibt Reruns und was nicht alles. Und wir haben uns schon gedacht, dass die da, also ich weiß nicht, ob man das auch Tantiemen nennt, wenn es um um Serien geht, aber bei Musik gibt es das ja, wenn das Lied gespielt wird oder irgendwo verwendet wird und so weiter. Und so ähnlich ist es jetzt halt auch mit Friends. Und Friends hatte ja dann zwischendurch auch nochmal so einen riesen Hype, dass jetzt das wieder, als es ja jetzt dann kam auf Netflix und so, dann haben das ja alle Leute wieder geguckt und so weiter und so fort. Und sie hat jetzt bestätigt, dass tatsächlich jährlich, und das Einzige, was ich nicht verstanden habe, war, ob es für alle Schauspieler aus dem Cast war.
Ich glaube, für alle zusammen.
Okay, dass aber da jährlich für diese Reruns tatsächlich immer noch jedes Jahr 20 Millionen Dollar als an Residuals, also wie sagt man an, ja, wie sie sagt, Taliem halt, quasi abfallen. Also ich meine, selbst wenn du es dir durch 5 teilen musst, selbst dann
ist das noch ganz ordentlich.
Bitte?
Dann ist das immer noch ganz ordentlich.
Ja, also hallo, genau. Und dann sage ich mir, und ich frage mich auch, was die für Verträge hatten, weil ich meine, am Anfang werden die bestimmt nicht solche Verträge gehabt haben, dass sie da irgendwie groß beteiligt sind. Aber ich meine,
ich nehme an, dass sie die von Staffel zu Staffel neu verhandelt haben.
Genau,
oder?
Ja, beziehungsweise ich glaube, du verpflichtest dich für gewisse Jahre, aber dann später war es natürlich so, also ich meine, es hieß ja auch, wurde ja auch gesagt, die haben am Anfang irgendwie in Staffel 1
22.500 pro Folge verdient.
Genau, pro Episode bekommen und dann in Staffel 10 halt 1 Million pro Episode. Also ja, da kann man dann sehen, dass die halt auch gut verhandelt haben, genau. Ja, also ich meine, 4 Millionen im Jahr einfach für nix. Also dafür, dass du vor 20 Jahren oder wie lange ist Friends her, keine Ahnung, 30 Jahre, dass du da mal in der Serie gespielt hast. Also ich meine, das lasse ich mir auch gefallen, oder? Da musst du
da
auch eigentlich gar nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Dann kannst du auch so Sachen.
Nee, da kannst du auch so
Sachen machen wie The Comeback.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da kannst du auch so kleine Lustspiele mit.
Genau.
Ich meine, das ist von Michael Patrick King, der ist jetzt auch nicht ganz unbekannt. Ja. Der hatte ja auch Sex and the City gemacht, glaube ich. Das ist jetzt nicht, das ist nicht das super Indie-Projekt, als dass man es vielleicht sehen möchte, aber viel Geld wird Lisa Kudrow mit The Comeback nicht machen. Aber
ja, aber ich meine, guck mal, Lisa Kudrow zum Beispiel, die hatte jetzt ja trotz, obwohl sie kleine Projekte im Verhältnis hatte, hatte sie doch aber immer die ganze Zeit, hat sie mehr oder minder die ganze Zeit gearbeitet. Aber wenn ich jetzt denke, bitte?
Das stimmt, ja.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Jennifer Aniston hat halt den großen Durchbruch im Film versucht, das hat ja nicht geklappt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an
Matt LeBlanc?
Ja, der hat ja auch seine eigene Serie gehabt, Entourage und sowas hat er auch gemacht. Aber ich denke eher an Courtney Cox. Also ich meine, Courtney Cox hat zwar diese komische MILF-Serie gemacht,
Scream.
Irgendwie. Ja, und hatte diese
ganz
komische...
Ganz berühmt in Scream.
Ja, aber Scream ist ja jetzt auch schon so lange her.
Nee, der letzte Teil ist letztes Jahr rausgekommen mit Courtney Cox.
Ah, ja, den habe ich nicht gesehen. Ja, aber das war ein Film. Ich meinte jetzt die letzten 20 Jahre oder so. Sie hatte diese Cougar-Serie irgendwie, die hatte aber, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Staffeln. Aber also, die haben zwar
aber
alle
Scream
gearbeitet.
Scream ist ein super erfolgreiches Franchise.
Ja, aber es war ein Film in 20 Jahren. Da
was
kann
das
noch so erfolgreich
Schwimmer eigentlich
sein.
Gemacht seit damals?
Nee, aber was ich meine ist, die haben schon alle gearbeitet und waren auch alle immer noch weiter erfolgreich, aber keiner kam an den Erfolg von Friends ran, weißt du? Deswegen, ja, können sie sich das dann auch leisten. Im Hessischen sagt man, man weiß es nicht, man munkelt's nur. Ja, also man weiß es nicht, man munkelt es nur, man hört es nur. Und jetzt hat sie es quasi bestätigt. Dann haben wir eine, ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Ich würde sagen, es ist eine gute Nachricht, aber Megan Thee Stallion würde wahrscheinlich sagen, es ist eine schlechte Nachricht. Sie ist wieder Single. Sie hat sich getrennt von ihrem Freund Clay Thompson, mit dem sie ja jetzt über ein Jahr zusammen war. Und zwar, weil er sie wohl betrogen hat. Da würde ich auch sagen, adios. Sie hat dann auch nochmal klargemacht, also Treue und eben solche Dinge sind für sie halt wahnsinnig wichtig. Und dann hat sie auch auf ihrem Instagram, die hinterlassen ja dann immer so kryptische Nachrichten, wo du nie so richtig weißt, wer, warum, auf wen ist es gemünzt oder so. Und da hat sie aber irgendwie eine Nachricht quasi auf ihrem Instagram geschrieben, wo sie schrieb, ich sitze hier quasi zu Hause mit deiner Family und mach einen auf heile Welt und kleines Frauchen und du betrügst mich. So. Also ja. Und er hat dann aber auch wohl zugegeben, dass er sie betrogen hat und damit war das für sie gegessen. Und ja, jetzt ist sie wieder Single und ist aber offensichtlich sehr unglücklich darüber, dass das so auseinandergegangen ist. Ich sage nur, sie war wenigstens so vernünftig und hat weder ein Kind von ihm, noch haben sie irgendwie geheiratet. Also wenigstens das. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Nicki Minaj oder so.
Genau, sie haben sich nur ein Haus zusammengekauft.
Ja, aber ich meine, gut, das ist zwar auch doof, aber das kriegt man schon irgendwie hin. Ich sage nur Ben Affleck und Jennifer Aniston. Ben Affleck und Jennifer Lopez. Genau. Ja, also, das dann also leider auch in die Brüche gegangen. Dann hatten wir ja doch letzte Woche schon eine ziemlich viele Gerüchte um die Verlobung, um die vermeintliche Verlobung von Zoe Kravitz und Harry Styles. Und was wissen wir jetzt heute darüber, eine Woche später?
Ja, es hat sich bestätigt, die beiden sind verlobt.
Wobei, also ich finde es irgendwie, weil, also Quellen in der Nähe der, also oder private Quellen in der Nähe des Paares haben People Magazine bestätigt, dass. Ja, also es ist mehr oder minder bestätigt, aber eigentlich ist es keine offizielle Bestätigung des Pärchens. Aber die halten sich da schön zurück und ja, also im Grunde kann man jetzt davon ausgehen, dass das stimmt. Und dann muss ich wirklich sagen, wow, weil ich meine, die daten sich gerade mal, ich glaube, 8 Monate oder was. Also das ging jetzt alles rucksflugs, vor allen Dingen, weil beide ja auch vorher in einer langen Beziehung waren. Also Zoe Kravitz hat ja recht lange mit Channing Tatum was gehabt und Harry Styles ja recht lange mit, die Ex-Frau von Jason Sudeikis. Wie heißt sie denn? Olivia Wilde. Ich glaube, der war 4 Jahre mit Olivia Wilde doch auch zusammen. Und ja. Und also die hatten beide lange Beziehungen, aus denen sie rausgekommen ist, wo sie auch teilweise verlobt waren. Also Olivia Wilde und Harry Styles waren nicht verlobt, aber Zoe Kravitz und Channing Tatum waren verlobt. Und ja, und jetzt plötzlich 8 Monate, sie seien so verliebt, zack, sind sie verlobt. Also irgendwie geht mir das alles viel zu schnell. Ich finde das, deswegen habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, also entschuldige bitte, schon Bullshit, also ich dachte, es wäre Bullshit, weil ich meine, nach 8 Monaten, nachdem die beiden doch so vernünftig die ganze Zeit waren, auf der anderen Seite haben wir auch den Ring, habe ich ja auch gesagt, der Ring sieht schon aus wie ein Verlobungsring. Und ja, und offensichtlich, also sind sie jetzt verlobt. Wobei ich dazu sagen muss, entschuldige bitte, wenn ich es so böse sage bei Zoe Kravitz, aber die war mittlerweile schon 3-mal verlobt. Das heißt doch lange nicht, dass es irgendwann mal zum Altar kommt. Ja. Ja, und was hast du zu der Geschichte? Also ich meine, krass, oder?
Ja, weiß ich nicht, da es ja schon ihre dritte Verlobung ist. Vielleicht ist die Verlobung nicht so der große Schritt für Zoe Kravitz, weiß ich auch nicht genau.
Ja, oder sie
gut
weiß,
vorher,
was sie will
natürlich.
Oder so jetzt mittlerweile.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Oder es sind tatsächlich zwei Leute zusammengekommen, wo es irgendwie passt. Also es kann ja auch mal passieren. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ja, also das ist ja echt ein Ding. Na gut, also dann sind die jetzt doch tatsächlich verlobt. Das gibt's ja gar nicht. Ja, und dann haben wir tatsächlich noch ein Baby. Und zwar Chris Brown ist zum vierten Mal Vater geworden. Ich bin ehrlich gesagt, ich mag Chris Brown nicht. Aber wir haben ein Baby. Also werden wir es erwähnen.
Das ist schon der Typ, der mal für häusliche Gewalt
ja,
gesessen
genau
hat,
der.
Oder?
Genau, ja. Genau. Aber der halt auch Hitsongs hat. Also es ist so ein bisschen diese, seine, ist das seine Freundin oder seine Frau? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, seine Freundin. Ja. Hat ein
seine,
Foto.
Die Mutter seines vierten Kindes.
Ja. Hat ein Foto gepostet von sich schwanger quasi, aber dann auch eins vom neu frisch geschlüpften Baby. Und Jada Wallace heißt sie. Und ich weiß aber vom Kind, lass mich gucken, wissen wir, wie das Kind heißt? Ich glaube nicht.
Nee, nur dass es wahrscheinlich ein Junge ist.
Ja.
Ansonsten keine
Und ich finde das Baby übrigens auch wieder schwarz-weiß, aber in dem Fall glaube ich, weil das Baby wahrscheinlich voll rot war. Also zumindest sieht das arme Kind super angestrengt aus. Auf dem Bild kriegt es halt gerade die Flasche. Und das Kind sieht so, also ich weiß, Babys sind grundsätzlich klein, aber dieses Baby sieht halt sehr klein aus. Das ist manchmal, denke ich, oh, die sind so klein. Ja, aber ich meine, das kenne ich ja auch von Freunden, die ja auch Kinder hatten, wenn man dann irgendwie, weil man kriegt es ja nicht
am
so richtig
Anfang
mit.
Am Anfang sind die einfach extrem
ja,
klein.
Ja, aber man kriegt das auch manchmal nicht so mit, weil dann sind die irgendwie schon irgendwie ein halbes Jahr ja. alt und haben irgendwie zugelegt an Gewicht und dann hat man irgendwie plötzlich einen Strampler vom Anfang in der Hand und denkt sich, das hat doch dieses Kind niemals im Leben angehabt. Also ja. Das kann nie so klein gewesen sein und dann denkt man, ja, war aber doch so, ja. Sieht aber goldig aus. Also das heißt, da ist er jetzt zum vierten Mal Vater und dann, ja, hoffen wir mal das Beste. Und ansonsten war's das, oder? Also das waren jetzt eine relativ schnelle Folge, aber wir haben halt Mittwoch. Also wie gesagt, wenn noch was Wichtiges passiert, dann reden wir da einfach nächste Woche drüber.
Genau.
Super. Dann, ihr Lieben, haltet die Ohren steif und wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.